Lasst uns vor dem Gebet aus Lukas Kapitel 11 von Vers 33 lesen. Lukas Kapitel 11 von Vers 33. Niemand zündet ein Licht an und stellt es dann in einen verborgenen Winkel oder unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit die Eintretenden den hellen Schein sehen. Die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Solange nun dein Auge richtig ist, hat auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber nichts taugt, so befindet sich auch dein ganzer Leib in Finsternis. Darum gebt wohl Acht, dass das Licht in dir sich nicht verfinstert. Ist nun dein ganzer Leib beleuchtet und kein Teil an ihm in Finstern geblieben, dann wird er ganz in Helligkeit sein. Wie wenn die Lampe dich mit ihrem hellen Schein bestrahlt. Soweit dieses teure und heilige Wort des Herrn. Der Herr hat in diesem irdischen Beispiel göttlichen Sinn dargelegt und wir wissen, dass wir der Leib des Herrn sind. So wie das irdische Auge dem ganzen Leibe Licht bringt, der Fuß sieht, wohin er geht, die Hand sieht, wo sie hingreift und was sie tut. Der ganze Leib ist davon abhängig, dass er sieht, was er tut. Und ich kann nicht anders als an das Prophetenwort denken: Der Herr hat eure Augen, die Seher, verschleiert, so dass die Offenbarung nicht mehr verstanden werden kann. Aber dank sei Gott, dass er, der Herr, Gnade geschenkt, prophetische Offenbarung, einen klaren Blick dem Leib des Herrn, der Gemeinde des lebendigen Gottes aus Gnaden geschenkt hat. Wer in der Finsternis wandelt, nachdem das Licht gekommen ist, muss sich die Schuld selber geben und zuschreiben. Gott gibt das Licht deswegen, dass wir darin wandeln, dass wir dadurch erleuchtet werden. Hier steht's: Die Leuchte des Leibes ist dein Auge. O Gemeinde des lebendigen Gottes! Der prophetische Blick, die Seher, die Männer, die Gott gebraucht hat, der Gemeinde den Weg zu zeigen, das Wort zu offenbaren und seinen Willen kundzutun, waren notwendig, um das Heilsgeschehen vorauszusagen, und sie sind notwendig, um in der Zeit der Erfüllung das, was Gott verheißen hat, auf den Leuchter zu stellen. Die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Solange nun dein Auge gesund ist, hat auch dein ganzer Leib Licht. Möge Gott uns Gnade schenken. Wir wissen, die Augen Gottes sind völlig gesund. Die Augen Gottes durchlaufen alle Lande und er möchte sich an denen mächtig erweisen, die ihm ungeteilten Herzens vertrauen. Genauso dürfen wir sagen, dass die prophetische Offenbarung, dieser göttliche Blick und die Übersicht des Heilsgeschehens uns aus Gnaden geschenkt worden ist. Die Propheten Gottes haben einen klaren, ungetrübten, göttlichen Blick gehabt und konnten in die Zukunft schauen. Ich habe es wohl in Wien am Freitagabend gesagt, dass Paulus nicht nur ein Apostel war, nicht nur ein Lehrer, sondern auch ein Prophet. Mit einem klaren Blick in Bezug dessen, was in der Endzeit geschehen soll. Und man braucht nur 1. Timotheus 3 zu lesen, 2. Timotheus 4, 2. Thessalonicher 2 und viele andere Bibelstellen. Und man erkennt, dass hinter diesem irdischen Auge die Augen des Herzens geöffnet und mit einem klaren Blick in die Zukunft geschaut haben. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, in der wir Gottes Beistand in ganz besonderer Weise benötigen. Als ich auf dem Wege hierher war, sprach ein Wort zu meinem Herzen. Gewöhnlich überlassen wir die Dinge dieser Erde den Machthabern dieser Erde, aber die Bibel sagt, betet für die Obrigkeit, dass ihr ein stilles und ruhiges Leben führen könnt. Und wenn es je eine Zeit gab, in der wir es uns zum Herzensanliegen machen sollten, für die Obrigkeit zu beten, dass uns diese kostbare Zeit der Freiheit noch erhalten bleibt, dann ist es jetzt. Vielleicht bin ich darauf gekommen, weil wir in Wien am Freitagabend im Albert-Schweitzer-Haus eine Versammlung haben. Und dieses Haus ist der evangelischen Kirche unterstellt. Und als ich den Saal am Nachmittag besichtigen wollte, kam der Pfarrer heraus und war betroffen, zutiefst betroffen, als er mich fragte, ob wir denn zum Weltkirchenrat gehören. Und ich sagte, nein. Und dann fragte er, gehören Sie denn wenigstens zur evangelischen Allianz? Ich sagte, nein. Und dann sagt er höflich, darf ich fragen, ob Sie denn zumindest zur Pfingstgemeinde gehören? Und ich sagte, nein. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was das mit sich gebracht hat. Der Mann war außer sich und er fragt, ja, was sind Sie denn überhaupt? Ihr Lieben, wir sind in den Augen dieser Welt gar nichts. Aber in den Augen Gottes sind wir etwas Kostbares. Und dann sagt er plötzlich, wissen Sie, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich Ihnen diesen Saal nicht vermieten dürfen. Zu mir haben diese Worte gesprochen. Der Druck kommt nicht nur von politischer Seite, von Weltanschaulichkeiten, sondern der Druck wird am fanatischsten und am schlimmsten von der religiösen Seite sein. Aber dank sei Gott, lieber mit der Wahrheit sterben, als ohne die Wahrheit zu leben. Ist das so oder nicht? Für mich ist das so. Lieber für und mit der Wahrheit zu sterben, als ohne und gegen die Wahrheit zu leben. Und was soll ich euch sagen? Sie hatten hinter dem Vorhang auf der Empore natürlich ein ganzes Gremium sitzen, das zugehört hat, was da alles gesagt wird. Ich war selten in meinem Leben in einer solch gespannten Lage und Atmosphäre wie dort. Deswegen hat die Versammlung wohl genau 2 Stunden gedauert, dass möglichst viel gesagt werden konnte. Aber wir merken schon, wohin die Dinge zeigen, und wir dürfen Gott danken, dass er uns über den Antichristen, über das gesamtliche antichristliche System mit all seinen verschiedenen Ablegern und Abzweigungen klar vor Augen geführt hat. Gott hat uns Licht gegeben, und der Leib des Herrn weiß, wohin er geht. Er weiß, was er tut. Durch das Geben des Lichtes ist dem ganzen Leibe Heil und Licht aus Gnaden widerfahren. Ist das nicht etwas, wofür wir dankbar sein können? Wenn auch alles andere vielleicht gegen uns oder gegen den Herrn gerichtet sein mag. Er oder die Schrift sagt, wenn er für uns ist, wer kann wider uns sein? Und Bruder Brenhem legt es ja in der einen Predigt so dar und sagt, dass Satan seit Beginn der Menschheit den gerechten Samen getötet hat. Und wir können ja nachlesen, dass alle von Abel bis zum Zacharias, der vor dem Brandopferaltar ermordet wurde, sind ja alle Gerechten und von Gott Gesandten von dieser Erde gegangen. Die meisten haben ihr Zeugnis mit ihrem Leben, mit ihrem Blute bezahlen müssen. Und dann führt Bruder Brenhem aus, als der Herr gestorben war und hinunterging in die untersten Örter, da hat der Satan gesagt, als ich all die anderen tötete, habe ich gemeint, dich zu haben, aber jetzt bist du hier. Und ihr wisst ja, was geschah. Unser Herr hat Tod und Hölle, hat Satan und alles besiegt, hat die Schlüssel des Todes und der Hölle an sich genommen und ist am 3. Tage auferstanden. Ihr Lieben, unser Herr ist ein großer Gott. Er wird den Sieg davontragen. Auch wenn es manchmal so aussieht, als seien wir die Unterdrückten. Ich hab's wohl hier oder woanders gesagt, jetzt sind wir die Narren. Die ganze Welt meint, wir sind schön dumm, dass wir solch einer Sache Glauben schenken können. Eins will ich euch sagen, eines Tages werden alle diejenigen, die sich heute weise dünken, ganz schön dumm sein. Und die heute als töricht abgetan werden, sie werden zu den Weisen, zu den Klugen gehören und eingehen zu des Herrn Freude. Möge Gott dieses kurze Einleitungswort segnen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir für die offenen Türen und die Gelegenheiten, die wir haben, die Endzeitbotschaft, dein geoffenbartes Wort, deine Verheißungen, die du gegeben hast, hinauszutragen und den letzten Ruf ergehen zu lassen. Treuer Gott, wir bitten dich darum, dass du dich noch einmal in außergewöhnlicher Weise bezeugst, dass nicht nur Worte, sondern, wie geschrieben steht, das Reich Gottes besteht nicht in Worten allein, sondern in der Kraft und Beweisung des Geistes. Herr, auch heute Nachmittag möge dein Wort ausrichten, wozu du es gesandt hast. Du kennst unsere Nöte, unsere Probleme, die Krankheiten, was immer es sein mag. Heiland, richte uns heute im Glauben auf, reich uns deine Gnadenhand und stelle uns auf höheren Grund. Ich gedenke besonders unseres geliebten Bruders Ramsauer, der verzweifelt nach vorne kam. Herr, möge deine Hand über ihn kommen und eine Wende stattfinden. Mein Gott, wir glauben, dass du Gebete erhörst. Wir glauben, dass du antwortest. Und deshalb kommen wir zu dir. Ja, Herr, alle, die Hilfe bei dir suchen, sollen sie finden. Die eine Antwort von dir benötigen, werden sie bekommen. Herr, sei heute mächtig gegenwärtig. Ich preise dich und bete dich an. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte aus dem Prediger lesen, aus dem 7. Kapitel und aus dem 8. Kapitel. Und dann gehen wir über zum Neuen Testament, zum Epheserbrief. Aber hier im Prediger, im 7. Kapitel, steht in Vers 19, die Weisheit verleiht dem Weisen mehr Kraft als 10 Machthaber, die in der Stadt sind. Denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Gib auch nicht auf alles Gerede Acht, das man führt. Du könntest sonst einmal deinen eigenen Knecht dich schmähen hören. Denn gar manchmal, du wirst dir dessen wohl bewusst sein, hast du selbst andere geschmäht. Gottes Wort schafft immer ein Gleichgewicht. Es sagt uns, was wir tun sollen und auch das, was wir nicht recht getan haben. Und solange die Gnadenzeit währt, schenkt Gott Raum zur Buße, schenkt Gott Raum zur Umkehr, zur Sinnesänderung. Und Jakobus sagt ja in seinem Schreiben, mangelt jemand Weisheit, so bitte er Gott darum. Und ich gehöre zu denen, die mit Weisheit am geringsten ausgestattet wurden. Und deshalb bitte ich Gott von Herzen, dass er mir helfe, dass es nicht menschliche, sondern göttliche Weisheit ist. Die menschliche Weisheit ist Torheit in den Augen Gottes. Menschliche Weisheit ist anpassungsfähig, ja vielleicht sogar salonfähig. Aber göttliche Weisheit bringt das Wort des Herrn in einer Weise, dass Gott die Menschen ansprechen kann. Hier im 8. Kapitel lesen wir von Vers 6, denn für jede Sache gibt es eine zur bestimmten Zeit eintretende Entscheidung. Doch der Übelstand lastet schwer auf den Menschen, dass er die Zukunft nicht kennt. Denn wer könnte ihm ansagen, wie es in Zukunft sein wird? Ihr Lieben, dieses Wort trifft auf alle Menschen zu. Und dennoch, wenn wir Offenbarung Kapitel 4 aufschlagen, dann steht geschrieben, dass Johannes im Geiste hinaufgenommen wurde und dass eine Stimme zu ihm sprach: Ich will dir kundtun, was in Zukunft geschehen wird. Noch steht in Amos 3, Vers 7 geschrieben: Gott tut nichts, er offenbarte sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Gott sendet immer eine Botschaft der Gnade, ein Angebot, einen Ruf, ehe er das Gericht und das Urteil hereinbrechen lässt. Menschlich gesehen stimmt das ganz genau. Niemand kennt die Zukunft. Niemand weiß, was morgen sein mag. Politisch gesehen stehen wir als Land und nicht nur wir allein, sondern manche andere vor großen Entscheidungen. Aber wir als Menschen, die Bürger des Reiches Gottes sind, legen keinen Wert auf einen irdischen Ausweis oder Reisepass. Wir sind in der Hauptsache an den Dingen interessiert, die im Reiche Gottes geschehen. Da findet keine Wahl mehr statt. Da hat sie schon lange stattgefunden. Und Bruder Branham formuliert es einmal so: Ich habe im Leben eine Wahl getroffen. Satan hat gegen mich gewählt und Christus hat für mich gewählt. Und ich habe mich für den entschieden, der mich gewählt hat. Und so ist das richtig. Wir dürfen sagen, dass wir das auserwählte Geschlecht und die königliche Priesterschaft sein dürfen. Aber politisch ist alles im Umbruch und man weiß nicht, welche Veränderungen von heute auf morgen stattfinden können. Wenn man die Geschichte betrachtet, dann haben sich weltumwälzende Dinge nicht lange angekündigt. Sie geschahen über Nacht, sie brachen über die Menschheit herein und keiner wusste die Lösung. Weil ich gerade bei diesem Aspekt bin, kann ich nicht anders als betonen, dass ja im Mittleren Osten Dinge vor sich gehen, die die ganze Weltstimmung gegen Israel aufbringen wie nie zuvor. Es hat keine Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben, in der die Gemüter so bewegt, so mitgerissen worden sind wie in den letzten Tagen. Aber daran ist die einseitige Berichterstattung zum großen Teil sehr viel schuld. Es wird in allen Tageszeitungen und Wochenmagazinen verschwiegen, dass circa 100.000 Christen im Laufe der vergangenen Jahre von den Moslems ermordet worden sind. Ich kenne Beirut besser. Ich habe dort im Jahre 1964 gepredigt. Und ich weiß die Zustände, das, was uns als Bürgerkrieg serviert wurde, war gar kein Bürgerkrieg. Es war ein Niedermetzeln der Christen durch die Moslems. Und dass sich diese Sache so weit gesteigert hat, dass diese Christen, die Christus ja nicht erlebt, dass sie sich selbst nicht mehr unter Kontrolle hatten in dem Moment, das ist menschlich verständlich, obwohl nicht gut zu heißen und nicht zu entschuldigen. Aber ihr alle und wir alle und mit uns die breite Masse, die nur durch die heutige einseitige Berichterstattung informiert wird. Wir verzagen doch, denn wir halten es mit Israel von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und gerade diesem Volk wird nun sozusagen die ganze Geschichte zur Last gelegt. Ihr Lieben, ob jede Entscheidung, die in Jerusalem getroffen wird, nach unserem Ermessen richtig ist oder nicht, das wollen wir dahingestellt sein lassen. Aber eins dürfen wir sagen, dass selbst menschliche Fehlentscheidungen die richtige Entscheidung Gottes niemals außer Kraft setzen werden. Und wenn die Zeit dafür gekommen ist, dass die ganze Welt gegen Israel Stellung bezieht und Gott diese Sache dazu benutzt, wer will ihm sagen, tue es nicht? Steht nicht im Propheten Sacharja im 4. Kapitel geschrieben, dass Gott Jerusalem für alle Völker zum Hebestein machen wird und alle, die ihn aufheben wollen, werden ihre Hände wund daran ritzen. Jeder hebt jetzt Israel auf. Dieses kleine Israel hat solch ein großes Gewicht, dass die Größten der Sache nicht mächtig werden. Wisst ihr, wann einem die Hände durchgeritzt werden? Wenn man einen Stein hebt, dann, wenn er einem ausrutscht. Solange man ihn schön hantieren kann, ist die Sache bestens in Ordnung. Aber wenn man einen schweren Stein, der so ein bisschen ungleich, der drückt ja noch, aber die vier Finger an jeder Seite, die sind natürlich wundgeritzt. Alle Mächtigen der Erde versuchen, diesen Stein aufzuheben, ihn wegzuheben. Vertut euch nicht. Sie mögen ihn anpacken und ihn weitersetzen oder legen wollen. Er rutscht ihnen aus und ihre Hände sind wund. Das ist eine Entwicklung der Endzeit, in die wir hineingestellt worden sind. Wir haben das sehr gut beobachtet und ihr werdet sehen, das, was im Propheten Jesaja im 17. Kapitel geschrieben steht, dass Damaskus zu einem wüsten Trümmerhaufen werden wird, das kann in ganz nahe Ferne oder Zukunft gerückt sein. Wir wissen nicht, wie Gott die Dinge im Einzelnen geschehen oder die Reihenfolge, aber eins wissen wir auch, dass wir nicht in der Finsternis geblieben sind, sondern durch die Klarheit des Wortes Gottes, über Dinge auf Schloss bekommen haben, die kein Politiker, die niemand wissen kann. Ich sage euch, das bestinformierteste Volk auf Erden ist das Volk Gottes. Und wir wissen genau, das haben wir auch des Öfteren gesagt. Irdische Geschichte wird immer hinterhergeschrieben. Wenn die Dinge geschehen sind, dann sind die Gerichts- und Geschichtsschreiber, sie sind ja beide da, und dann wird Geschichte geschrieben. Gott hat die gesamte Geschichte im Voraus geschrieben. Und mitten in der Geschichte der Menschheit geschieht und vollzieht sich die Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volke Israel und mit der Gemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und ich würde mich gar nicht wundern, wenn sie Israel aus der UNO mit Macht herausfeuern. An dem Tage würde ich selber in Jubel ausbrechen. Denn das Volk Israel ist von ursprünglichen Zeiten her ein abgesondertes, für Gott bestimmtes Volk. Es ist zwar eine politische Realität, aber diese politische Realität hat Gott zu heilsgeschichtlichen Zwecken nutzen wollen. Und diese politische Realität muss heute erkennen, dass ein heilsgeschichtlicher Zweck den Vorrang hat. Und das wird aus Gnaden geschehen. Innerlich können wir uns darüber freuen und sagen, Herr, dein Kommen muss ganz nahe vor der Türe sein. Wenn wir dieses alles so geschehen sehen, dann können wir nicht anders als sagen, Herr, hilf uns, rufe die Letzten heraus, öffne die Türen bis an die Enden der Erde. Möge dieser letzte göttliche Ruf noch einmal an alle Völker ergehen. Also, hier steht, denn für jede Sache gibt es eine zur bestimmten Zeit eintretende Entscheidung. Auch heute Nachmittag mag für den einen und den anderen die Stunde der göttlichen Entscheidung fallen und gekommen sein. Es geht nämlich gar nicht darum, dass wir zu einer Gemeinde gehören, nicht zu einer Gemeinde des Paulus oder Petrus oder Bruder Brennims oder sonst jemanden, sondern dass wir erkennen, dass Gott seinen Anspruch auf sein Volk stellt und dass er die Seinen aus allen Kirchen und Freikirchen, aus aller babylonischen Vermischung und Gefangenschaft herausführt in die völlige Klarheit seines Willens und seines Wortes in dieser Zeit. Und manchmal frage ich mich, wie lange wollen einige diese so wichtige Entscheidung noch aufschieben? Für jeden und für jede Sache kommt die bestimmte Zeit, in der die Entscheidung getroffen werden muss. Möge Gott Gnade schenken, dass heute in dieser Stunde für eine Anzahl unter uns die wichtige Entscheidung gekommen wäre, den Stand mit Gott auf dem Worte einzunehmen, koste, was es koste. Wir haben sowieso nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Dann lesen wir aus dem Kolosserbrief oder Epheserbrief dieses herrliche Wort, das ja allen schon bekannt ist, die in der Bibel gelesen haben. Epheser Kapitel 1, hier steht von Vers 17. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seiner selbst schenken. Nicht nur den Geist der Weisheit, sondern auch den Geist der Offenbarung. Ihr wisst ganz genau, dass das Wort Weisheit mit unter den neun Geistesgaben durch den Apostel Paulus an die Gemeinde zu Korinth erwähnt wird. Einem wird die Gabe des Glaubens, dem anderen die Gabe der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis. Es sind verschiedene Gaben im Leibe Jesu Christi durch den Heiligen Geist hineingelegt worden. Und da wir in der Endzeit leben, muss die Mannigfaltigkeit dieser Gaben tätig werden. Hier geht es nicht nur um den Begriff Weisheit als solchen. Hier wird davon gesprochen, er wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seiner selbst verleihen. Ihr Lieben, wem Jesus Christus wirklich geoffenbart wurde, der wird begreifen, dass er uns von Gott zur Weisheit, zur Heiligkeit und zur Erlösung gemacht wurde, wie Paulus es ebenfalls an die Korinther schreibt. Dann kommen wir nicht mit unserer Weisheit, sondern haben die von Gott durch Christus in uns gewirkte Weisheit aufgenommen und haben in dieser göttlichen Weisheit den Schatz der göttlichen Offenbarung entdeckt, denn so steht's im Kolosser geschrieben, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes verborgen. Aber nicht nur verborgen, sondern auch denen geoffenbart, denen er sich offenbart. Halleluja! Den einen verborgen, den anderen geoffenbart. So war es mit Gott in Christus. Den einen verborgen, den anderen geoffenbart. Was sagt Petrus? Er schreibt uns, die wir glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden und ist köstlich in unseren Augen. Vom Herrn ist das geschehen. Die einen haben verworfen, was den anderen als das Köstlichste auf Erden galt. Heute ist es genauso. Menschen verwerfen das geoffenbarte Wort Gottes, in dem alle Schätze der göttlichen Weisheit und der göttlichen Erkenntnis geöffnet wurden und der Heilige Geist durch den prophetischen Dienst all diese Dinge kundgetan hat. Die einen werfen sie weg wie eine heiße Kartoffel. Und die anderen halten schon die Hände offen und nehmen auf und sagen, Dank sei dir. Das hast du herrlich gemacht, mein Gott. Womit habe ich das verdient, was den einen unbrauchbar, untauglich, für nichts erscheint? Das ist für die anderen etwas Brauchbares, etwas Kostbares. Gäbe es etwas Schöneres als das, was Gott uns in dieser Zeit geschenkt hat? nicht nur vor der Wiederkunft des Herrn zu leben, sondern die letzte Botschaft gehört zu haben, uns korrigieren zu lassen und wie hier Paulus zum Ausdruck gebracht hat, an die Gemeinde zu Ephesus. Ihr wisst ja, das erste Gemeindezeitalter war ja das Zeitalter zu Ephesus. Und Paulus, der erste Botschafter, hat aus der göttlichen Fülle der Weisheit und der Erkenntnis geschöpft und hat es der Gemeinde darlegen können. Wir dürfen heute noch einige seiner Briefe lesen. Wir haben keine Ansprache, die er den Gläubigen gehalten hat, aufgezeichnet. Aber wir sind Gott schon dankbar für die Briefe, die uns erhalten geblieben sind. Und wir erkennen, wie Gott seine Knechte und seine Propheten inspiriert, erleuchtet und wie er sie dazu gebraucht hat, seinem Volke das zu sagen und mitzuteilen, was gesagt werden musste. Hier betet Paulus. Nicht viele Gebete sind von ihm aufgeschrieben, aber hier betet er zu Gott. Er ringt um die gläubig gewordenen. Sie liegen auf seinem Herzen. Er tut Priesterdienst. Er will sie alle vor dem Throne Gottes wiedersehen. Paulus war kein Mann, dem es daran gelegen war, zu den Massen zu sprechen. Er wollte die Menschen, denen er das Wort Gottes verkündigt, die wollte er wiedersehen bei Gott in der Herrlichkeit. Und das ist heute noch nicht anders. Predigen wir nur, um einige hundert Leute zu haben und ihnen Gottes Wort zu bringen? Oder predigen wir mit dem Ziel, dass Gott uns zur Vollendung bringen kann und wir gemeinsam das Angesicht des Herrn schauen werden? Hier sagt Paulus in seinem Gebet, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seiner selbst, also durch die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wem er sich offenbart, dem offenbart er auch alle Schätze der Weisheit und der göttlichen Erkenntnis, die in ihm verborgen sind. In Vers 18 lesen wir, und euren Augen erleuchtete, oder euren Herzen erleuchtete Augen zu geben, damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt, wie groß der Reichtum seiner Herrlichkeit oder seines herrlichen Erbteils ist bei den Heiligen. Nicht bei allen, sondern bei denen, die sich herausrufen, die sich reinigen, die sich heiligen, die wirklich zu einem ganzen Leben mit Gott aus Gnaden bereit sind. Und ich meine, je näher das Kommen des Herrn heranrückt, umso mehr müssen wir uns dessen bewusst werden, was wir ihm schuldig sind. Ich meine nicht eine von Menschen gemachte Reinheit oder Heiligkeit, sondern eine göttliche Absonderung, eine göttliche Weihe und Reinigung, eine Heiligung durch den Geist in unserem Herzen. dass Gott dann zur Verfügung stehen kann, damit er das zur Vollendung bringt, was er sich vorgenommen hat. Lasst mich noch diese beiden Verse lesen, und zwar Vers 19 zunächst. Und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, die er an Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten auferweckt und ihn in der Himmelswelt zu seiner Rechten sitzen ließ. Das ist eine wunderbare Verheißung. Zweifeln wir daran nicht und denken wir nicht, wie soll es werden? Als Christus getötet und ins Grab gelegt wurde, hatte er keinen Einfluss auf das, was mit seinem Leibe geschehen würde. Und es heißt hier, dass dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, auch in uns, den Gläubigen, eine sich mit Macht betätigende Stärke sein soll. Und ihr wisst ja, dass Christus von den Toten auferstanden ist und dass dem Tode die Macht genommen wurde. Ihr Lieben, wir sind jetzt Gottes Kinder. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir haben das Wort als das Schwert des Geistes und wir trauen es unserem Gott zu, der unserem Herrn Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde, aus den Toten hervorgebracht und der zu Rechten der Majestät Gottes sitzt. Wir trauen es demselben Gott, dem lebendigen Gott zu, dass er alle Glieder des Leibes Jesu Christi denselben Weg führen wird und seine Allmacht, seine Auferstehungsmacht, seine Gotteskraft an uns, die wir glauben, offenbar machen wird. Schauen wir nicht auf uns, ehren wir Gott durch Glauben. Mehr brauchen wir nicht zu tun. Wenn wir heute Nachmittag von ganzem Herzen und von ganzer Seele glauben können, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Und alle, die ihre Entscheidung noch nicht getroffen haben, sie mögen sie heute in der Gegenwart Gottes vor dem Angesicht Jesu Christi, unseres Herrn, treffen. Eine bessere Gelegenheit kommt vielleicht nicht mehr wieder. Gott selber möge das wollen und das vollbringen in das Herz eines jeden aus Gnaden hineinlegen. In Jesu Namen. Amen.